Ach Mist, No Man's Sky kommt erst im August. Da hast du doch bestimmt auch eine Mordslust drauf, oder?
Nö, das ist mir scheißegal. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamers Globeleser, zu einem weiteren Montagmorgen-Podcast. Und guten Morgen, Christoph.
Guten Morgen, liebe Hörer. Guten Morgen, Benjamin.
Ja, ich bin wieder da nach 2 Wochen Urlaub, die mal wieder viel zu schnell rumgegangen sind.
Oh ja, das ist immer so. Ich hatte ja auch vor kurzem 1 Woche Urlaub und die war so schnell vorbei.
Ja, macht nichts. Aber zumindest war das Wetter an einzelnen Tagen gut und an den anderen konnte man wenigstens ein bisschen was nachholen.
Genau, wollte ich gerade sagen, dann brauchst du wenigstens keine Ausrede, um zu spielen, oder?
Nee, also zumindest wenn es draußen regnet, nicht. Wobei irgendwie habe ich auch wieder nicht so viel, wahnsinnig viele aktuelle Sachen gespielt, beziehungsweise nachgeholt. Also ich meine so ein paar Sachen, aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, was habe ich denn überhaupt so gespielt?
Ja, da wären wir schon beim Thema, ne?
Verlässt mich fast schon ein bisschen die Erinnerung. Also tatsächlich, aber da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil da erst ab dem 1. Juni darüber berichtet werden darf. Da gibt es aber auch einen Arcade-Check dann noch zu. In-Between habe ich gespielt. Das ist ja für PC schon vor etwas längerer Zeit rausgekommen. Ja, wie gesagt, zur Konsolenversion selbst kann ich noch nicht so viel sagen, aber es ist schon nicht so einfach. Und,
genau, zum Spiel darfst du ja was sagen.
Ja, nee, und also mir gefällt es wirklich gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so knifflig ist. Also,
das war das Spiel, wo du den Krebskranken spielst oder irgendwas im Kopf von ihm sich abspielt und du spielst das nach, oder?
Ja, also der ist ja irgendwie sterbenskrank und dann macht er da halt die berühmten 5 Phasen durch, hier Leugnen, Akzeptanz und so weiter und Wut. Das kennst du ja aus diversen amerikanischen Serien und Filmen, wo das, ja, keine Ahnung, ist dann irgendwann ja zu uns rüber geschwappt.
Und das ist ein 2D-Puzzler oder was?
Ja, also es ist halt, es geht natürlich auch ein Stück weit in Richtung Jump'n'Run, sag ich jetzt mal, weil, ja, du schon auch gewisses Geschick benötigst. Also da geht es nicht nur um Nachdenken, sondern du musst da halt schon dann bei den Passagen, wenn du dich durch die einzelnen Levels bewegst, ja, dann halt auch hier und da dann mal eine relativ präzise Bewegung mit dem Stick zur Seite machen, um dich halt nicht in eine Falle, sondern auf eine sichere Stelle fallen zu lassen. Also wechselst da zum Beispiel die Position. Du kannst dich halt nach oben, nach unten, nach links, nach rechts schweben lassen und über den Boden laufen, springen oder sowas kannst du halt in dem Sinne direkt nicht. Aber wenn du zum Beispiel an der Decke stehst und dich dann nach unten fallen lässt, dann kannst du halt während des Falls dich mit dem Stick zur Seite bewegen.
Okay.
Und solche Sachen. Und aber das ist auf jeden Fall sehr nett. Und wie die Konsolenumsetzung gelungen ist, das werdet ihr dann demnächst auch noch ein bisschen ausführlicher im Check vom Outline macht das.
Ne? Outline macht das, ja.
Genau, entsprechend noch rausfinden. Ansonsten, keine Ahnung, was habe ich?
Hast du Metal Gear mal nachgeholt?
Nee. Also ich wollte es ja auf der Xbox jetzt nochmal komplett spielen, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht so richtig ran gewagt, weil ich wusste, das wird wahrscheinlich meinen halben Urlaub kosten am Ende. Aber ich habe dafür gestern zum Beispiel, auf der Xbox One im Angebot, habe ich mir jetzt auch nochmal hier dieses, Bundle of, wie komme ich auf Planet? Das Bundle of Terror heißt es, glaube ich, halt von Outlast. Ich habe das ja damals schon mal auf PC gespielt und einen Test dann mit der PS4-Fassung gemacht. Und weil ich den Whistleblower-DLC da bisher noch nicht gespielt hatte, habe ich gedacht, komm, kauf sie einfach mal, den habe ich auch gestern dann nochmal gespielt. Ja, ist ganz nett, aber ein bisschen kurz. Also die 12,50, die ich jetzt für beides zusammen bezahlt habe, das ist schon okay, damit kann man leben. Aber ob das jetzt 5 € wert ist da für 2 Stunden Spielzeit, das weiß ich nicht. Vor allem sind mir da auch zu viele Fluchtsequenzen drin, wo du halt von irgendeinem verfolgt wirst und dann den Ausgang finden musst. Und weiß ich nicht. Also da hat mir das Hauptspiel, das war schon ein bisschen vielfältiger, was es Gameplay angeht. Und keine Ahnung, jetzt muss man dazu sagen, ich habe natürlich beim Hauptspiel dann auch auf das Verstecken verzichtet. bis sich halt der Gegner irgendwie wieder verzieht und du ja mehr oder minder gefahrlos dann weiterlaufen kannst. Und da habe ich jetzt komplett darauf verzichtet bei Whistleblower, was natürlich eigentlich ein Fehler ist, aber gut, das kam jetzt noch so ein bisschen verstärkend dazu, dass mich diese Fluchtpassagen dann so ein bisschen genervt haben. Aber nö, ansonsten sehr nett und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie dann aus Outlast 2 machen. Angekündigt ist es ja. Und ich weiß gar nicht, ist das für dieses oder für nächstes Jahr angekündigt?
Ich meine es ja für dieses Jahr.
Ja, aber können ja mal gucken. Mal schauen, was dabei rauskommt. Was waren es? Texana waren es, glaube ich. Ne? Die, nee. Diese Red Barrels da.
Da bin ich mir gar nicht sicher, das weiß ich gar nicht. Ne, den Whistleblower-DLC werde ich auch mal nachholen. Aber ich habe damals auch die Xbox-Version gekauft und der Whistleblower war noch nie einzeln im Sale und deswegen... oder ich habe, wenn er mal einzeln im Sale war, übersehen und das Bundle kaufe ich natürlich nicht, wenn ich das Hauptspiel schon besitze. Ja, du hast sonst garantiert noch einiges gespielt, also da kommen wir nachher wieder zu. Bei mir ist es nämlich diesmal recht kurz. Ich habe eigentlich nur ein bisschen Ratchet & Clank gespielt und kann sagen, ja, wer die alten Ratchet & Clanks mochte, wird auch dieses mögen. Wobei, ich weiß gar nicht, das komplette Spiel dasselbe wie das erste von Levels oder ist das, ändert sich das nachher? Ich weiß es gar nicht genau. Aber zumindest, ich habe vor ein paar Monaten erst auf der PS Vita Ratchet & Clank gespielt und dadurch konnte ich mich noch sehr gut an den Levelaufbau erinnern und der ist ja schon 1:1 übernommen jetzt in dem
Remake. Ja, also es soll später schon anders werden, beziehungsweise den Anfang, den gibt es ja so nicht, diese Fluchtsequenz da aus dem Gefängnis.
Nee, ich meine diesen ersten Level da auf diesem
Grund. Ja, weiß ich nicht. Also das ist mehr oder weniger 1:1 übernommen, das Ding, aber da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar andere Sachen. Und wie gesagt, diese Fluchtsequenz da am Anfang vor dem Roboter, der im Original ja wohl von Sylvester Stallone gesprochen wird, ja, wo du halt Clank spielst.
Clank, ja. Ne? Also, genau, wo du auf dich zuläufst, ja.
So ja, weil so Clank hat man ja vorher, glaube ich, sogar auch noch gar nicht gespielt in den Spielen. Ne? Ja, also ich habe es nicht alle komplett durchgespielt, deswegen weiß ich es nicht so genau. Aber ich meine, Clank hätte man bisher noch gar nicht selbst gespielt. Und zumindest in der Passage macht man es ja. Und das gibt es ja wohl später dann auch nochmal irgendwann im Spiel. Aber keine Ahnung, so lange hatte ich es ja für die Preview da bei Sony vor einigen Wochen nicht gespielt gehabt.
Ja, ich habe es auch gestern nur halt den Anfang ein bisschen gespielt. Und was ich noch dazu sagen kann, ist, es sieht halt wirklich fantastisch aus. Also ich finde, es sieht richtig, richtig toll aus. Und das ist halt für ein, so ein Mid-Price-Spielchen. Ne? Es wird für 40 Euro, glaube ich, überall verkauft. 40, 45 Euro, also nicht Vollpreis für 60, sondern für 45. Und dafür, finde ich, macht das richtig was her. Und der Umfang soll ja auch gar nicht so schlecht sein, was ich gelesen habe. Auch so um die 10 bis 12 Stunden. Kann sich sehen lassen. So, du bist wieder dran. Was hast du sonst noch gespielt?
Ja, ich habe wahrscheinlich noch so einiges gespielt, aber weiß ich nicht, da sind jetzt gar nicht so wahnsinnig viele. Also doch, das könnte ich natürlich noch erwähnen. Ich habe endlich auch mal Superhot gespielt, das ich wirklich super finde. Also das Spielprinzip ist einfach... Nö, das Spielprinzip ist halt einfach wirklich ja, richtig clever. Das hat mir saumäßig gut gefallen. Es hat zwar hier und da dann so ein paar kleinere Fehlerchen im System drin oder wo es auf mich auch nicht so hundertprozentig immer logisch wirkt, wenn du vorzielst. Also das ist ja dieses Spiel, wo man durch die weißen Räume mit den rot gefärbten Gegnern läuft und wo sich die Zeit nur dann, wo die Zeit nur dann voranschreitet, wenn du dich bewegst. Ja, egal, ob du dich rumdrehst oder ob du jetzt einen Schritt nach vorne machst oder sonst irgendwas. Da würde ich behaupten, da sind teilweise dann schon so kleinere Fehler drin, wenn du vorzielst oder so. Oder halt auch so total unnatürliche Bewegungen, die die Gegner ab und an machen. Und wie die aus der Bewegung rausfeuern. Aber das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, und das ist ja auch extrem umfangreich, muss man sagen. Also die Kampagne selbst... 2,5 Stunden nur oder so, aber da gibt es dann halt dann ja noch diese ganzen Challenges und die ganzen Endless-Levels. Also da kann man sich, glaube ich, auch über den Umfang nicht beklagen. Ich meine, letztlich ist es ja so, wenn einem so ein Spiel keinen Spaß macht, dann spielt man da auch nicht länger dran als die 2,5 oder 3 Stunden, die dann die Kampagne dauert. Also von daher, wäre das schon eine seltsame Form der Kritik. Nee, sehr, sehr gut, hat mir echt gut gefallen und vor allem auch der Humor, ne, das ist ja dann so ein bisschen so dieses 80er-Jahre-Hacker-mäßige und auch diese DOS-Oberfläche da. Nee, das ist schon sehr, sehr gut. Wie haben sie es genannt? Pios? Also nicht BIOS, sondern PIOS, ich weiß es nicht mehr genau, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und was habe ich denn noch gespielt? Ja, viele Sachen. Ich habe auch nochmal Mittelerde Mordors Schatten angefangen, so ein bisschen. Aber ja, okay. Ist halt auch wieder so älterer Fall. Was habe ich denn noch in aktuellen Sachen gespielt?
Ja, wenn es sich einfällt, wird es nicht so wichtig gewesen sein.
Doch.
Dann
Homefront The Revolution.
Oh, stimmt, hab ich auch reingeguckt.
Hab ich angefangen.
Tatsächlich,
und,
ja.
Ja, der Carsten war schon gnädig, würde ich sagen. So ein bisschen. Also ich glaube, ich wäre nicht ganz so gnädig gewesen in meinem Test. Also gut, ich habe es jetzt auch noch nicht durchgespielt im Gegensatz zum Carsten. Der hat da ja, was hat er geschrieben, 18 Stunden?
14, glaube ich, 14.
Ja, oder 14, keine Ahnung, auf jeden Fall. 14, weit mehr als 10 Stunden oder sogar mehr als 15 halt.
Aber doch 18, ja, kann sein.
Ich meine, er hätte 18 geschrieben gehabt in seinem Test und dementsprechend hat er es natürlich ausführlicher gespielt, aber da wundere ich mich eigentlich nur, dass er überhaupt so lange, ja gut, ich meine, er muss es testen, durchgehalten hat, weil ich habe jetzt nach anderthalb Stunden, die ich gespielt habe, habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr.
Einspruch, ich finde den Anfang, obwohl er sehr trashig ist und nicht und sicher auch viele handwerkliche Fehler hat, also wir haben ja beide die Xbox-Version gespielt, müssen wir dazu sagen, und da sind die Zwischensequenzen halt auch schon asynchron, also der Ton passt einfach nicht zum Bild, der hinkt hinterher, glaube ich, auch, ja, oder halt genau umgekehrt, ist egal. Aber abgesehen von diesen technischen Schwächen fand ich den Einstieg überraschend unterhaltsam und ich hätte tatsächlich Lust gehabt, es weiterzuspielen, wären dann nicht so nach einer halben, dreiviertel Stunde die ersten Ballereien dazugekommen, weil die spielen sich auf der Xbox wirklich sehr schwammig. Sehr schwammig ist jetzt auch noch sehr nett ausgedrückt. Also man hat einfach kein gutes Gefühl dafür bei den beiden Schießereien, wie man genau zielt. Es ist also extrem schwer zu erklären. Ich weiß gar nicht, liegt es daran, dass es nicht richtig flüssig läuft oder ist die Steuerung generell nicht so gut umgesetzt. Ich kann auf jeden Fall sagen, als ich es vor ein paar Monaten auf der bei dem Preview-Event in London gespielt habe, das war ein Multiplayer-Koop-Event, da haben wir es auf dem PC gespielt, auch mit Controller, und da war die Steuerung schon um einiges besser. Also deswegen glaube ich, dass das ein Konsolenproblem ist, zumindest auf der Xbox. Aber aus dem Grund werde ich wahrscheinlich keine Nerven haben, mich da noch viel mit zu beschäftigen.
Ja. Nee, es wird wahrscheinlich ein Performance-Problem sein, nehme ich an, die sich da halt einfach auf die Steuerung auswirkt. Weil was ich total lachhaft finde, ist, wenn das Ding da automatisch speichert, dass das da erstmal 3 Sekunden lang das Bild stehen bleibt. Also, ich meine, es gab ja auch in der Vergangenheit Spiele, in denen das war, wenn ich jetzt zum Beispiel an Killzone 2 denke. Wobei das nicht unbedingt nur beim Speichern war, sondern auch teilweise dann eben beim Nachladen vom nächsten Levelabschnitt, während man sich da durch die Levels hindurch bewegt hat. Aber selbst da ist mir das nicht so negativ aufgefallen. Zumal Killzone 2 für damalige PS3-Verhältnisse halt super mega geil aussah. Und Homefront, ja, CryEngine hin oder her, nein, sieht nicht aus wie High-End-Grafik insgesamt. Es gibt ein paar Sachen, die sind wirklich gut. Da merkt man, dass es CryEngine ist, aber in vielen anderen Bereichen leider Gottes doch nicht. Also was sie zum Beispiel hingekriegt haben, aber das ist ja mittlerweile eigentlich auch Standard in Shootern, dass die Mimik der Charaktere zum Beispiel und solche Sachen, dass die wirklich sehr, sehr hochwertig ist, dass das nicht so wie in früheren Call of Duty-Teilen ist, so ja, irgendwelche dreieckigen Männchen und mit rudimentären Lippenbewegungen. Ja, aber das bringt mir natürlich auch nicht viel, also weil mich hat die Story nicht angemacht. Also ich fand diese Szene, wo sie da am Anfang sitzen und wo der Folterknecht da reinkommt und allen auf die Fresse haut und mit dem Hammer da irgendwelche Sachen, das fand ich total lächerlich. Also habe ich nur gedacht, wenn ihr jetzt nur brutal sein wollt, weiß ich nicht, dann kann ich Doom spielen, da ist die Brutalität wenigstens lustig und sinnvoll. Ne?
Sinnvoll. Ich fand es zumindest trashig unterhaltsam.
Ja. Ach so, ja, und Doom habe ich natürlich auch durchgespielt. Ja, ist jetzt zwar natürlich auch schon ein bisschen länger her, das war dann halt am Anfang von meinem Urlaub. Ja, also das hat mir am Ende wirklich gut gefallen. Es ist, weiß ich nicht, man kritisiert ja ungern die Länge von einem Spiel, aber nee, das hätte schon ein bisschen kürzer sein können. Das zieht sich teilweise dann wirklich am Ende da in den Kämpfen und ja, ich habe auch ein bisschen Multiplayer-Modus gespielt, aber nicht so wahnsinnig viel. Den finde ich prinzipiell gut, ich bin irgendwie nicht so richtig motiviert, da groß weiterzuspielen. Und SnapMap ist bestimmt auch cool, aber für sowas habe ich keine Lust und keine Zeit, mich da ausgiebig mit zu beschäftigen. Aber ich habe zumindest ein paar von den erstellten Karten von anderen Usern gespielt. Also wirklich nur wenige, aber da waren ein paar dabei. Also was die da für Zeit und Mühe reinstecken, finde ich schon super. Also da kommen bestimmt einige geile Sachen bei raus. Irgendein User hat vor Wochen doch mal in den Kommentaren geschrieben, dass Jean Romero hingehen soll. Und ja, ein Level mit dem Snapmap bauen soll. Ja, gut, ob das dann wirklich so toll wird, ist dann halt die Frage. Das ist natürlich auch bei dem so ein bisschen, ja, der zehrt noch von seinem Ruhm von vor 1000 Jahren. Also der soll erstmal mit seinem komischen neuen Spiel da zeigen, dass er wirklich noch was kann, außer ja, Twitter-Kommentare zu anderen Leuten, anderen Sachen zu schreiben. Ja. Habe ich sonst noch irgendwas gespielt? Also, nee. Ja. Ja, also wahrscheinlich noch ziemlich viel, aber jetzt nichts, was man nochmal zwingend erwähnen müsste. Witcher 3 Blood and Wine, das kommt noch auf mich zu. Das werde ich jetzt halt ab morgen wahrscheinlich dann irgendwann spielen oder übermorgen.
Ach, da fällt mir noch was ein. Ich habe doch dann, ich habe doch Hearts of Stone ein bisschen weitergespielt. Ja, gefällt mir sehr gut bisher. Aber auch halt nur die erste Stunde gespielt und auch nur, damit ich halt demnächst halt auch mal mit Blood and Wine einsteigen kann.
Ja, aber wir können im Prinzip jetzt so eine feine Überleitung zu dem machen, was dann diese Woche noch auf der Website passieren wird. Ich habe nämlich jetzt privat auch mal endlich Hitman weitergespielt, die Episode in Sapienza, die letzte. Morgen kommt dann ja die nächste in Marrakesch und damit werden wir dann oder werde ich dann auch entsprechend unseren Tests dann nochmal updaten, also inklusive Sapienza dann halt. Und da war bei Sapienza selbst war leider ja, einfach so viel zu tun, dass wir es nicht zum Release geschafft hätten. Von daher packe ich das dann beides zusammen in ein Update. Und ich bin mal gespannt. Sapienza war auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja. Was haben wir sonst noch diese Woche? Ich habe vor kurzem Mighty No. 9 anspielen können. Und ja, es sieht tatsächlich so aus, als würde es wirklich Ende Juni rauskommen. Hat mir Spaß gemacht. Genaueres wird es in den nächsten Tagen geben. Dann werde ich ein Angespielt dazu veröffentlichen. Genauso wie zu Gran Turismo Sport. Da werde ich eine etwas ausführlichere Preview zu verfassen. Die wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall erscheinen. Da war ich ja letzte Woche auf dem Nürburgring. Und der Kazunori Yamauchi war persönlich da. Der ist ja auch am Wochenende beim 24-Stunden-Rennen mitgefahren. Zufällig gestern, als ich das Rennen mal eingeschaltet habe, das wurde auf RTL Nitro oder Nitro komplett übertragen, da hatten sie gerade ein Interview mit dem laufen, und also mit seiner Dolmetscherin natürlich, weil er, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist reine Freundlichkeit. Er hat halt immer genickt, auch wenn man auf Deutsch die Fragen gestellt hat, weil es war eine deutsch-japanische Dolmetscherin. Man musste halt nicht selber auf Englisch fragen. Sie hat zwar immer schön mit dem, er hat zwar immer schön mit dem Kopf genickt, wenn man das auf Deutsch erzählt hat, aber ich glaube, er hat kein Wort verstanden. Bei den englischen Sachen, da hat man schon gemerkt, wenn was auf Englisch erzählt wurde, das hat er verstanden, weil da hat er schon drauf reagiert, bevor die Dolmetscherin ihm das Ganze übersetzt hat. Ja.
Warum soll das auch anders sein als bei den E3-Interviews, wenn der gute Suda zum ja. Beispiel auch immer schon lacht, wenn du ihm eine lustige Frage stellst und dann trotzdem wartet, bis seine Übersetzerin es auf Japanisch übersetzt hat, bis er dann antwortet. Naja.
Ja, und dann wird es diese Woche noch einen Test zu Overwatch geben. Da sitzt der Simon dran, hat schon viel Zeit reingesteckt und klingt begeistert, so wie ich es bisher gehört habe. Und ja, seid einfach mal gespannt drauf. Kommen wir zu den User-Fragen. Wo haben wir sie? Hier. Wir holen auch noch die User-Fragen von der Woche davor nach, soweit wir das können, weil einige davon gehen an den Jörg. Fangen wir an mit Richer. Bei den vielen SDKs und Let's Plays, die ihr so raushaut, geschieht es euch da gelegentlich auch ohne laufende Kamera beim normalen Spielen alleine, dass ihr anfangt zu kommentieren? Oder anders gefragt, kommentiert ihr versehentlich auch Spiele, bei denen gar keine Kamera mitläuft? Und wenn ja, wurdet ihr dabei schon einmal erwischt?
Ja, so kommentieren, wie wir das in der SDK machen, natürlich nicht, aber ich glaube, das kennt jeder vom Spielen, wenn du dich über irgendwas ärgerst oder sonst irgendwas, dass du da einen Kommentar zu fliegen hast, blödes Arschloch.
Ja. Oder so.
Scheiße. Oder,
ja. Fuck.
Ja. Also,
noch nicht mal ansatzweise ist mir das bisher mal passiert, dass ich irgendwie angefangen habe, für andere Leute zu kommentieren, wenn keine Kamera mitlief. Nee. Und ich glaube, beim Jörg, der ja bei uns bisher die Let's Plays gemacht hat und auch die meisten SDKs. Zumindest haben wir ihn nicht erwischt, um die Frage zu klären. Klaus fragt, in einem Steckbrief kann man eine sogenannte redaktionelle Beschreibung einpflegen. Die dort hinterlegten Informationen werden bekanntlich seit dem Relaunch 8/2015 nicht mehr angezeigt. Seid ihr da noch in irgendeiner Form dran an Ball oder kann das weg?
Ja, keine Ahnung. Ich meine, die Information hier kann ja trotzdem, auch wenn sie erstmal nach außen hin nicht mehr sichtbar ist, ja auf jeden Fall trotzdem noch erhalten bleiben. Wer weiß, ob man es nicht vielleicht irgendwann nochmal braucht. Also ist halt die Frage, müsste ich den Fabian mal fragen, wie das aussieht, ob das in irgendeiner Form positiv für die Performance wäre, wenn man das komplett rausschmeißt, das Ding. Aber wenn das nicht der Fall ist, warum soll man da, wo die redaktionelle Beschreibung drin ist, warum soll man die Informationen dann weglassen, auch wenn sie im Moment dann vielleicht nicht angezeigt wird?
COFs Deep. Eure Meinung zum diesjährigen Eurovision Song Contest, so allgemein und natürlich auch zum deutschen Beitrag und dessen Abschneiden. Weißt du noch den Namen von dem Mädel, die für Deutschland angetreten ist?
Nein, weil ich hab's auch nicht geguckt.
Aber du weißt, wie sie abgeschnitten hat?
Du hast mir gesagt, dass sie letzte geworden wäre, ne?
Ja, genau. Ja, ich finde, den letzten Platz hat sie nicht verdient, aber wirklich gut fand ich das Lied von ihr auch nicht, wie so einiges, was da lief. Aber ich habe mir den Eurovision Song Contest tatsächlich angeguckt, weil ich war am Abend zu Hause und ich mag halt, wie flott das Ganze da abgespielt wird, halt so Lied an Lied, beziehungsweise immer kurzer Einspieler zu dem Sänger, der als nächstes kommt. Das gefällt mir besser als bei anderen Musikshows, zumal da auch keine Werbung dabei ist. Ich habe mir angeguckt, aber so richtiger Fan vom Eurovision Song Contest bin ich garantiert nicht. Jetzt kommen zwei Fragen vom Sensiflow und Dreh. Da können wir nur sagen, dass wir da mal auf die nächste Woche verweisen, wenn der Jörg wieder da ist. Die fragen mich beide, wie zufrieden wir mit den Abrufzahlen des Dark Souls 3 Let's Plays sind. Weiter geht's mit dem Wähler. Der hat zwei Fragen. Erstens, wann erscheint das nächste Abo-Magazin? Das können wir gerade auch nicht genau sagen. Zweitens, wann werden die angedeuteten Abo-Änderungen umgesetzt? Da wissen wir ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht, dass das bis im Moment schon bekannt werden soll. Geduldet euch einfach noch ein bisschen, dann wird es dazu mehr Infos geben. Kriesing, die letzte Frage. Wird es zu den VR-Titeln, die im Rahmen der HTC Vive-Vorstellung gezeigt wurden, auch noch 3D-Videoaufnahmen geben, wie seinerzeit bei der DK2? Ja, da hatte ich ja damals ein 3D-Testvideo zugemacht, das halt allen was gebracht hat, die einen 3D-Fernseher hatten. Und wir haben es auch tatsächlich dieses Mal wieder überlegt. Das Problem war einfach, wir haben genau darüber nachgedacht und haben dann halt gesagt, wer keinen 3D-Fernseher hat, der wird von diesen Videos eher weniger haben, zumal er dann ein doppeltes Bild sieht und dann werden ihm auch noch Informationen irgendwie vorenthalten, beziehungsweise nur die Hälfte des Bilds abgedeckt. Und deswegen haben wir gesagt, ziehen wir das 2D-Bild vor. Jetzt hat die HTC Vive beziehungsweise Steam VR eine eigentlich sehr tolle Funktion. Man kann ihr sagen, sie soll das Bild, so wie es auf den Linsen der HTC Vive dargestellt wird, auf dem Bildschirm auszugeben. Das heißt, das hätten wir auch abgreifen können, dann auch direkt mit beiden Linsen zusammen, die man dann wiederum zu einem 3D-Bild zusammenfügen könnte. Das wäre wahrscheinlich sehr viel Fummelei gewesen, aber das hätten wir garantiert irgendwie hinbekommen. Problem war, ich konnte nicht beide Aufnahmen gleichzeitig machen. Das heißt, ich hätte das ganze Video und ich habe für die zwei Videos, also die 22 Spiele und die 4 Spiele dann nochmal im Detail, habe ich insgesamt 2 Tage nur an den Aufnahmen gesessen, weil das dauert halt wirklich immer lange, wenn man immer wieder das Bild synchronisieren muss, bevor man die Aufnahme startet und immer wieder halt zwischendurch die Brille abnehmen, was übrigens äußerst nervig ist. Da gibt es zwar eine Funktion, dass man das innerhalb der Brille auch auf den Desktop springen kann oder halt in so ein spezielles Vive-Menü, um das Spiel zu wechseln, aber das war mir einfach alles zu heiß, weil ich ja zusätzlich Fraps bedienen musste. Und da ist genau das Problem. Um mit Fraps oder halt mit unserem externen Aufnahmegerät aufnehmen zu können, konnte ich halt immer nur eins aufnehmen, weswegen ich nicht gleichzeitig die 3D-Aufnahme mitlaufen lassen konnte. Und deswegen ist die einfach unter den Tisch gefallen. Ja, insofern muss ich leider alle enttäuschen, die auf eine 3D-Aufnahme gehofft haben. Vielleicht in Zukunft. Obwohl die Vive wurde ja leider am Freitag schon wieder zurückgeschickt. Leider, ich hätte tatsächlich gerne noch ein bisschen Zeit damit verbracht und noch ein paar Demos noch weiter reingeguckt. Aber da wurde die Zeit am Ende zu knapp. Und ich hoffe, ihr habt mit den 22 plus 4 Spielen doch einen sehr guten Überblick bekommen. Zumal der Benjamin das Gerät ja auch ordentlich ausgepackt hat und wir mal schön gezeigt haben, wie das Ganze eingerichtet wird. Insofern hoffe ich, dass man diesmal auf die 3D-Videos verzichten konnte.
Ja, damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum Ende und sagen Tschüss und bis nächsten Montag.
Bis dann. Tschö.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.